Hast du auch gerade das Gefühl, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern? Du hast im Job irgendwie Stress und weißt nicht genau warum und irgendwie läuft deine Lebensplanung im Privatleben auch nicht so richtig. Und irgendwie fehlt es dir auch an Verständnis für deine eigene Persönlichkeit. Doch den nächsten Schritt zu finden und die Dinge wirklich zu verändern, scheint oft unmöglich. Unsere 1:1 Beratung unterstützt dich dabei, Klarheit zu gewinnen und endlich dein volles Potenzial zu entfalten. Ob nach dem Abitur, vor dem ersten Job oder auf dem Weg zum nächsten Karriereschritt. Wir begleiten dich in allen Lebensphasen. Was unsere Beratung besonders macht? Wir kombinieren eine tiefgehende Analyse mit klaren, umsetzbaren Strategien. Du bekommst also einen richtigen Schritt-für-Schritt-Plan mit nach Hause. Du lernst nicht nur, was dich ausmacht, sondern auch, wie du deine Stärken gezielt einsetzt. Für ein erfülltes Leben, beruflich und privat. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Alle Informationen findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Innen nach Außen, Struss und Clausen, der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute, ihr merkt es schon, macht nicht Jalee die Einleitung, sondern ich, Ranghild, weil wir nämlich heute eine Special-Folge aufnehmen. Ich sitze hier in unserem Studio mit Patricia. Patricia war ist ehemalige Inner Voice, Inner Choice Teilnehmerin unseres Online-Kurses, kurz IVIC, der auch im Oktober wieder startet. Und sie ist heute hier für ein Live-Coaching. Herzlich willkommen, Patricia. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Vor so einem Coaching, das habe ich gerade schon Patricia gesagt, bin ich selbst auch immer total aufgeregt, weil das ja eine Sache ist, die man irgendwie nicht kontrollieren kann. Wir haben das auch nicht geskriptet oder so, sondern was wir gemacht haben, und das mache ich ja auch in den Live-Coachings innerhalb von Inner Voice, Inner Choice, ist, dass du genau wie jeder andere unserer Kunden innerhalb des Online-Kurses eine Persönlichkeitsanalyse durchlaufen hast. Das heißt, du hast mehrere Testverfahren ausgefüllt und wir haben im Voraus einmal gesprochen, um uns gemeinsam auf dieses Gespräch einzutunen. Ansonsten lassen wir uns jetzt, würde ich sagen, einfach treiben. Was denkst du?
Ja, gute Idee.
Die Hörenden sind jetzt wahrscheinlich schon super gespannt, von dir statt von mir zu hören. Mich kennen sie ja schon. Also hol uns doch mal ins Boot. Wer bist du und in was für einer Lebenssituation befindest du dich gerade?
Genau, ich bin Patricia, ich bin 44 Jahre alt und lebe im schönen Allgäu und beruflich bin ich seit 25 Jahren in der Modebranche tätig und aktuell teilt sich aber mein Berufsleben in drei Rubriken. Zum einen mache ich Mode mit meinen zwei Modelinien, zum anderen unterrichte ich Mode und der dritte Teil wird gerade ausgefüllt mit der Organisation eines Kulturprojekts, das ich im Allgäu mache. Und ja, das sind diese verschiedenen Bausteine, wie mein berufliches Leben aufgebaut ist. Ich lebe, wie gesagt, im Allgäu, bin wieder in meinen Heimatort zurückgezogen, nachdem ich viele Jahre weg war. Und ja, ich bin kurz vor Corona wieder nach Hause gekommen, was schön war, weil es dann so ruhig und ich hatte viel Platz. Und ja, seit 2017 bin ich da. Habe dann 2018 meinen Businessplan geschrieben für die Selbstständigkeit und mich dann selbstständig gemacht.
Magst du uns von deinen beiden Labels mal ein bisschen was erzählen?
Ja, gern.
Wir wollen ja die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, auch darauf aufmerksam zu machen, was für tolle Sachen du machst.
Also das Label, das erste, das gegründet wurde, heißt Few und es geht wirklich um wenige, also was der Name schon sagt, es geht um wenige Einzelteile, die aber alle miteinander kombinierbar sind, sodass man die Idee ist, in der Früh vor dem Kleiderschrank stehen kann und einfach alles rausnehmen kann und man immer hervorragend gekleidet ist. Und der Gedanke kam mir, nachdem ich natürlich viel in Konzernen gearbeitet habe und sehr viel mit Masse beschäftigt war, und ich für mich selber gemerkt habe, dass es nicht mehr meins ist, weil ich auch nur meine 10 bis 20 Lieblingsteile anziehe. Und ja, da ist die Idee von Few entstanden.
In was für Modekonzernen hast du gearbeitet, damit wir uns das so ein bisschen besser vorstellen können?
Bei Escada, das ist schon ein paar Tage her, da habe ich auch meine Diplomarbeit gemacht. Und als letztes dann bei Hugo Boss. Dazwischen hatte ich noch den Vertrieb für ein serbisches Stricklabel gemacht, 6 Jahre lang, genau.
Also du hast viel Erfahrung auf jeden Fall. Und hast du heute auch ein Few-Teil an?
Ja, nur.
Sieht sehr schön aus.
Danke.
Jetzt macht man ja so ein Coaching vor allen Dingen, weil vielleicht es auch Dinge gibt, bei denen soll und ist ein bisschen auseinanderdriften. Vielleicht magst du mal erzählen, was dir im Moment in deinem Alltag auch im Hinblick auf dein Coaching anliegen, was du uns vielleicht gleich nochmal sagen kannst, was dir im Alltag im Moment am meisten Energie raubt, also was dich so am meisten irgendwie nervt auch und was dir viel Energie gibt.
Ich fange mal damit an, was mir viel Energie gibt. Und viel Energie gibt mir mein Privatleben. Also ich habe meine Familie sehr viel um mich. Ich habe sehr gute Freunde um mich. Und das gibt mir sehr viel Energie. Was mir Energie raubt, ist, dass alles auf meinen Schultern liegt. Also in jedem Bereich meines Lebens, was auch eine Wahl ist, also was auch eine bewusste Wahl war. Aber im Moment merke ich, dass meine Kapazität noch mehr selbst zu tragen ausgeht. Und klar, ich habe erzählt, das sind natürlich drei verschiedene Standbeine. Da kann man natürlich schon sagen, vielleicht verhaspelt sie sich natürlich auch oder vielleicht macht sie zu viel. Aber mich interessieren auch unterschiedliche Dinge. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich es auf unterschiedlichen Standbeinen mich halte, dass auch einfach nicht, auch wenn was wegbricht, ist nichts Katastrophales ist. Also es hat auch so ein bisschen so eine Risikoeinschätzung. Aber ich merke, dass natürlich die einzelnen Bereiche und eigentlich nicht die einzelnen, sondern nur den Bereich der Selbstständigkeit mit den zwei Linien sich nicht so entwickelt, wie ich mir das wünschen würde, weil ich zu wenig Kapazität habe. Natürlich auch wegen den anderen zwei Standbeinen, aber auch, weil ich allein auch zu wenig an Kapazität habe, um die Dinge, die man machen müsste, anzuschieben.
Mhm. Wie du es dir wünschst, hast du gerade gesagt. Was wäre denn das, was du dir wünschst?
Also ich wünsche mir nach wie vor, unterschiedliche Dinge machen zu können. Aber ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Kapazität gibt, die mir hilft, die Selbstständigkeit, also das Unternehmen, also das Unternehmen wachsen zu lassen.
Du machst ja nicht nur Few, du machst auch noch eine andere Sache.
Ja, es gibt das, aus Few ist dann eine zweite Sache entstehen, und zwar Dir Dirndl heißt das. Das ist eine Trachtenkollektion. Ich habe mir überlegt, wenn es bei Few funktioniert, dass ich so wenige Teile habe und alles miteinander kombinieren kann, muss es auch mit Tracht funktionieren. Wie ich darauf gekommen bin, ich habe 11 Jahre in München gelebt. Ich bin ein großer Fan vom Oktoberfest und ich gehe sehr gern hin und habe es dann ausprobiert. Habe dann zwei Mieder, zwei Röcke, zwei Schürzen und zwei Blusen genäht und habe die dann das ganze Oktoberfest durchgewechselt. Und es hat funktioniert. Es hat wirklich hervorragend funktioniert und dann dachte ich, super, nächstes Jahr wird gelauncht und dann kam aber Corona. Deswegen hat sich das nach Corona verlagert. Genau, es basiert auf dem gleichen Prinzip. Wenige Teile, alle kombinierbar.
Also wenn man bei dir die Teile kauft, dann sieht man, wie lange ist das Oktoberfest? 2 Wochen lang? Kann man theoretisch fast 2 Wochen lang jeden Tag anders aussehen?
Länger.
Sogar länger. Ah, okay.
Viel, viel länger.
Okay, Dir Dirndl heißt die Marke, genau. Und jetzt möchte ich trotzdem nochmal zu der Frage zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, du hast nicht genug Kapazitäten, um das so zu machen, wie du es dir wünschst. Und dann habe ich dich gefragt, was du dir denn wünschst. Und dann hast du gesagt, dass du mehr Kapazitäten hast. Und da würde ich jetzt doch nochmal gerne ein bisschen weiter reingehen. Was ist denn dein Anliegen für heute? Also wie könnte ich dir heute weiterhelfen?
Ich glaube, ich tue mir ein bisschen schwer, die Entscheidungen zu treffen, was der nächste Step ist. Mhm. Also wir hatten ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es mal einen großen Artikel gab bei Few, der als Folge hatte, sehr viele Bestellungen kamen.
Artikel heißt Zeitungsartikel.
Zeitungsartikel.
Ne?
Mhm. Genau, und
nimm die Hörenden mal mit in die Geschichte.
Ja, also ich hatte die Freude, dass ein sehr großer Zeitungsartikel in der FAS an Pfingstsonntag 2021 publiziert wurde. Und es war großartig. Es war natürlich, es kam so viel Feedback auf jedem Kanal und es kamen unfassbar viele Bestellungen. Und für diesen Ansturm an Bestellungen war ich überhaupt nicht vorbereitet. Also er hat mich zu, also das ist eine große Freude, die dann umgeschlagen ist, eine komplette Überforderung. Und ich habe das dann mit Freunden und Familie auch geschafft, es zu bewältigen. Aber es hat mir dann auch Angst gemacht, weitere Marketingmaßnahmen anzugehen, weil ich einfach wieder Angst vor dieser Überforderung hatte. Weil man ja dazu sagen muss, dass ich ja auch alle Few-Modelle noch selber produziere. Also es wird produziert, wenn bestellt ist, aber alles noch im eigenen Atelier. Also ich habe schon Unterstützung von ein paar befreundeten Schneiderinnen, denen ich dann was abgeben kann, aber grundsätzlich mache ich alles selber. Also von dem Design, dem Schnitt bis zur Produktion. Mhm.
Okay. Und das heißt, wenn du sagst Überforderung und du benutzt auch das Wort Angst, das heißt, das war irgendwie so ein Schockerlebnis.
Ja.
Beschreib das nochmal ein bisschen näher, was da passiert ist.
Ich glaube, mir wurde einfach bewusst, dass ich für diesen Schritt gar nicht bereit war. Also ich war nicht bereit von der Kapazität, also sowohl produktionstechnisch auch wie administrativ, organisatorisch. Ich hatte mir das ja nie so ausgemalt. Das war ja die Überlegung, es war ja die Idee, dass Few ganz langsam wachsen kann. Aber ich habe mir natürlich, und nicht natürlich, ich habe mir einfach nie Gedanken darüber gemacht, was mache ich, wenn es morgen losgeht. Oder vielleicht habe ich mir Gedanken gemacht, aber dann dachte ich, ja, das ist sowieso sehr unrealistisch, also habe ich es einfach nicht weiter verfolgt. Das weiß ich nicht mehr. Aber dann war für mich ja klar, es funktioniert grundsätzlich. Also das Produkt funktioniert, das Label funktioniert, aber ich bin noch nicht so weit. Also daher kommt dann die Angst.
Das ist spannend, weil Angst ja immer ein Gefühl ist, was uns anzeigt, dass wir entweder vielleicht noch mehr ins Vertrauen, ins Selbstvertrauen oder vielleicht auch in Teilen sogar in den Mut gehen müssen und andererseits auch deutlich macht, wenn etwas noch nicht genug vorbereitet ist. Also wenn quasi der Sicherheitsaspekt im Hinblick auf die Zukunft noch nicht ausreichend aufgestellt ist.
Ja, ich glaube, das Zweite.
Okay, also es ist nicht eine Selbstwertfrage, nicht eine Frage von, ich traue mir das zu oder ich fühle mich da drin wohl oder so, sondern die Angst bezieht sich eigentlich mehr auf strukturelle Dinge.
Ja.
Und das ist ja eine ganz wichtige Unterscheidung, ne? Weil wenn es dann darum geht, sich zu fragen, okay, wie kann es denn in Zukunft mehr so laufen, wie ich mir das vorstelle, wissen wir an dieser Stelle jetzt gerade schon mal, hey, es ist nicht unbedingt die Persönlichkeit, die da noch nachziehen muss in ihrer Reife, in ihrem Vertrauen in sich selbst, in ihren selbstsicheren Ausprägungen, sondern es ist eher so eine methodische Thematik. Ich selbst glaube ja immer, dass das miteinander verbunden ist, aber darauf kommen wir bestimmt gleich noch. Das heißt, du hast seit diesem Schockerlebnis eigentlich dich ein bisschen geflüchtet, bist nicht wieder in den Angriff gegangen sozusagen.
Bestimmt, aber es kam dann auch dazu, dass die letzten 4-5 Jahre einfach extrem geprägt war von privaten Erledigungen, nach Haussanierung und auch noch vielen anderen Dingen, die da einfach sehr viel Platz eingenommen haben. Und dann war das okay, also es lief mit. Ich habe nichts kaputt gemacht, weil natürlich auch die beiden Linien nicht den Anspruch haben, um aktuell zu bleiben, neue Kollektionen zu machen. Wenn ich neue Modelle machen wollte, habe ich neue Modelle gemacht, die habe ich gelauncht und das war gut. Aber die Few-Kundin an sich würde sich sicher über mehr Neuerung vielleicht freuen, aber es ist ja nicht in der DNA des Labels angelegt. Von dem her ist es gut mitgelaufen.
Das heißt, da hast du eigentlich auf der konzeptionellen Ebene deiner unternehmerischen Tätigkeit schon einen richtigen Clou gelandet. Nämlich, du hast dir den Druck genommen, sozusagen von außen bedingt immer den Stress zu haben, neu zu produzieren, neu zu konzeptionieren.
Ja, also ich bin aus dem Konzern ausgestiegen, weil ich sehr viele Fragen hatte und irgendwie konnte oder wollte mir die keiner beantworten. Und wenn man natürlich dann an so einem Businessplan sitzt, und ich muss sagen, also wenn ich jetzt den ursprünglichen Businessplan anschaue, dann hat sich schon einiges nochmal geändert. Aber ich hatte natürlich den Luxus, sehr konsequent zu sein. Also, weil ich ja, ich kann ja, das ist das Gute, ich kann alles allein machen, erstmal. Also ich kann es, ja. Ich kann die Schnitte machen, ich kann die Website, also ich kann alles allein machen, und deswegen muss ich niemanden bitten. Also ich musste keinen Einzelhändler bitten, dass er meine Ware verkauft. Und das war auch so eine Geschichte wie, wenn ich mit dem Spiel nicht mitmache, dann kann ich meine eigenen Regeln aufbauen. Das war so die Grundidee oder die sich so entwickelt hat in den ersten, ich würde sagen, 1-2 Jahren.
Jetzt schreibe ich hier so ein bisschen mit, weil da horcht natürlich das Coaching-Herz immer ganz besonders auf, ne? Wenn jemand am Anfang sagt, naja, alles lastet auf meinen Schultern, es ist eine Kapazitätsfrage, und dann aber sagt, das Gute ist oder war, dass ich alles alleine machen kann, da ist natürlich dann das Unabhängigkeits-, das Autonomie-Thema steht da immer schon direkt mit im Raum, mit all seinen Facetten. Ne? Das ist ja immer so, es gibt keine gute oder schlechte Ausprägung per se in einer einigermaßen gesunden Persönlichkeit, sondern es geht ja immer um die Frage, wo tut's mir gut und was für ein Motiv, was für ein Ziel verfolge ich damit und wo stehe ich mir vielleicht auch im Weg?
Also das mit dem alles alleine machen können war natürlich am Anfang einfach ein großer Luxus wegen finanziellem Einsatz, weil ich natürlich niemanden beauftragen musste, um es zu produzieren oder erstmal niemanden suchen musste oder keine Mindermengen abnehmen musste. Von dem her, das meine ich damit. Also was ich natürlich von Anfang an schon nicht wirklich gut konnte, weil ich es auch nicht, ich habe es nicht irgendwie nicht so in meiner DNA, ist dieses Thema Marketing, dieses auch permanente, das Label zur Schau stellen. Und das bin ich nicht. Und deswegen fällt es mir auch schwer. Also ich kann ohne Probleme stundenlang über dieses Label sprechen und was an dem so gut ist, wenn der Rahmen passt. Aber nicht einfach nur so. Also nicht einfach wie, also Marketingaktivitäten, die es natürlich braucht, um es einfach zu verbreiten.
Das ist ein Glaubenssatz. Es gibt ja auch unterschiedlichste Marketingaktivitäten. Man kann ja auch Content-Marketing betreiben. Ja. Also da können wir gleich nochmal hinschauen, weil was man schon merkt, ist, dass dieses, jetzt interpretiere ich und du sagst mal, wie sich das so anhört, dass dieses Schockerleben von vollkommener Überforderung und damit natürlich auch Ängsten und dem Gefühl von Unfreiheit verbunden, ein Einschnitt passiert ist, glaube ich, gibt es jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Gefahr, zu schnell Schlussfolgerungen zu ziehen. Ne? Also jetzt gab es eine Marketingaktivität, die dich sozusagen in die Überforderung gebracht hat, und gleichzeitig gibt es deine innere Überzeugung, dass du für Marketing nicht gemacht bist, beziehungsweise für ein bestimmtes Marketing. Und deshalb glaube ich, ist es aber wichtig, da vielleicht nochmal zu differenzieren und dann auch zu gucken, okay, welche Art von Marketing wäre denn deine? Ne? Also weil in diesem Zustand von Überforderung kommen wir ja schon häufig in so einen Fight, Flight or Freeze-Modus. Und das ist ein Modus, der uns auch neurophysiologisch gar nicht wirklich erlaubt, weiter im Gestalten, in der Neugierde, in der Kreativität zu bleiben. Ne? Und deshalb ist für mich wichtig, da einmal einzuhaken und das vielleicht so ein bisschen aufzubrechen, damit du dir die Frage eher stellen kannst, hey, wie wäre denn ein Marketing, was mir Freude machen würde, anstatt zu sagen, das an Marketing mache ich nicht gerne, also habe ich ein Problem, so ungefähr. Ja. Ne?
Also ist was sicher sehr verallgemeinert. Ich weiß, was du meinst. Und ja, es gibt sicher, auch da muss ich meinen eigenen Weg finden. Also das hat sich auch für mich jetzt schon so erschlossen, dass ich, das stimmt auch, glaube gar nicht, wenn ich sage, ich mag es gar nicht. Wie gesagt, natürlich spreche ich gern über das Label und ich spreche über den Mehrwert. Und das ist ja auch eine Art von Marketing. Also genau, ich glaube, das Wie habe ich für mich noch nicht final geklärt.
Und wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, kommen dir da so Ideen, was dir Freude macht, außer über das Label zu sprechen?
Also es sollte mehr Newsletter geben. Mhm. Es gibt ja auch wirklich den Mindset, den ja Few mit verkörpert, gibt es ja sehr viele Themen, die man auch besprechen kann, die sicher auch die Kundin, im Moment sprechen wir ja nur über Frauen, auch interessieren würde. Und ich sehe es ja auch in meiner Zielgruppe oder ja bei meinen Freundinnen, was interessiert sie denn, welchen Fragen kommen sie denn auch auf mich zu? Natürlich in der Annahme, dass ich ihnen natürlich da einen Rat geben kann, natürlich jetzt bezogen auf Bekleidung.
Worüber würdest du denn da gerne sprechen? Also sind das so Minimalismus-Themen oder...
Ja, oder woher kommt denn die Bekleidung? Also wo und wie viel, also was für mich ja auch sehr wichtig ist, sieht man auf der Website auch diese Transparenz, einfach wie viel geht in den Produkt. Mhm. Denn das haben wir alle verlernt. Und genau, das, also bei meinen Produkten sieht man auch ganz genau, wie viel ins Produkt, also in die Verarbeitung und ins Material geht, wie viel Steuer ist, wie viel Marge. Weil nur so, glaube ich, auch ein Bewusstsein dafür entsteht, wo die Wertigkeit herkommt.
Mhm. Man merkt, du liebst dein Produkt.
Ja, ja, sehr.
Mhm. Nochmal zurück zum Anliegen. Wann würdest du denn sagen, hat sich diese gemeinsame Stunde von uns gelohnt? Was muss dafür passieren?
Also ich glaube, dass sie sich schon gelohnt hat. Allein in den Gedanken und Überlegungen, die ich für mich mache. Ich glaube, sie hat sich dann gelohnt, wenn ich Entscheidungen treffe, die die Zukunft der Selbstständigkeit beeinflussen.
Ja, okay. Das ist noch sehr vage und zeigt eine Sehnsucht. Und das finde ich auch total toll, weil was ist mit dieser Sehnsucht nach einer Entscheidung verbunden? Beschreib mir mal, in welchem Gefühl du dann eigentlich ankommen möchtest oder was du dir für dich so als innere Entwicklung wünschst, die du mit einer Entscheidung verbindest.
Leichtigkeit.
Mhm. Erzähl mal.
Also ich hatte auch relativ viel Leichtigkeit, aber ich merke, dass dieses Thema mich immer mehr stresst.
Mhm.
Und das ist nicht mein Grundgefühl. Deswegen deshalb habe ich mich auch auf eure E-Mail sofort gemeldet, weil es fühlt sich gerade nicht ganz stimmig an.
Mhm.
Denn natürlich habe ich mir mein Leben so eingerichtet, wie ich das möchte. Und das ist in sehr vielen Bereichen sehr, sehr gut. Und deswegen merke ich, wenn irgendwas natürlich nicht so rund läuft. Also wenn da die Leichtigkeit fehlt. Und das dauert eine Weile. Wie gesagt, als ich Eiweg bei euch gemacht habe, dachte ich, alles wunderbar, großartig, also sieht alles super aus. Und irgendwie war es ja noch nicht ganz so. Also ich hätte damals genau hingucken können, aber es war einfach nicht die richtige Zeit. Und jetzt merke ich, aber jetzt stresst es mich so, dass ich es ändern möchte, / muss.
Mhm. Muss heißt was?
Muss heißt für mich, weil ich damit nicht, ich in diesem Zwischenraum zu sein, wo es nicht so bleiben kann, aber es irgendwie nicht weitergeht, kann ich mich auch nicht länger aufhalten.
Das heißt, wenn du Leichtigkeit sagst, dann verbindest du damit eine Klärung.
Ja.
Und eine Auflösung von dieser irgendwie Art von Widerstand, die gerade, das erleben wir ja ganz häufig, wenn das gelebte Leben nicht mehr ganz mit der Persönlichkeit übereinstimmt und man zu viele Kompromisse machen muss und das aber gar nicht so richtig benennen kann, was diese Kompromisse eigentlich sind, dann entsteht irgendwie so ein inneres, so ein Knirschen, ne, vielleicht so ein bisschen Widerstand, bisschen Verengung oder auf der anderen Seite eben auch so ein Gefühl von Sehnsucht, von da muss doch noch mehr und anderes sein und so. Das heißt, du befindest dich jetzt an diesem ganz typischen inneren Wendepunkt der Veränderung. Also du hörst so den Ruf, dass du jetzt was machen möchtest, weil es irgendwie im bestehenden Leben unangenehmer wird. Und so ist das ja mit unserer Psyche, die ist total intelligent, ne? Die gibt uns ja die richtigen Zeichen und sagt, hey, jetzt wanderst du gerade ein bisschen ab von deinem authentischen Weg, komm, lass uns doch mal hingucken, wie du ein bisschen mehr wieder dahin kommst. Und das ist so dieser Klärungsleichtigkeitsgedanke, so dass das Getriebe wieder einwandfrei läuft und die Zahnrädchen ineinander greifen. Kann man das so beschreiben?
Kann man genauso beschreiben.
Gut. Dieses Thema, es liegt alles auf meinen Schultern und gleichzeitig ist aber auch gut, dass ich die Dinge alleine mache. Jetzt hast du auch gesagt, du lebst da sehr selbstbestimmt im Allgäu. Wenn ich mir deine Testergebnisse anschaue und auch die Sprache, die du so verwendest, dann liegt da ja schon auch ein großes Bedürfnis so nach Selbstbestimmtheit drin. Interpretiere ich das richtig?
Ja, absolut.
Ja. Wie würdest du das denn für dich auf der Persönlichkeits- und auch auf der Lebensgestaltungsebene beschreiben?
Also Unabhängigkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Also zum einen, also wenn wir die berufliche Ebene nehmen, was ich tue und wie ich es tue.
Mhm.
Und in der persönlichen Ebene, ich brauche schon Platz für mich in meinem Leben. Also ich habe ich hab sehr gern Menschen um mich, aber ich habe auch mindestens so gern meine Zeit für mich.
Das heißt, dieses Thema von Selbstbestimmung ist schon ein wichtiges.
Ja.
Was ich daran so spannend finde, und das erlaube mir, einen Bogen zu machen für die Hörenden, das erlebe ich ja super häufig in Coaching-Situationen, dass Menschen einen Wunsch haben, sich unternehmerisch selbstständig zu machen, weil eben auch ein hohes Unabhängigkeitsmotiv herrscht, ne? Also so dieses Lebensmotiv, eben sich gut, frei und in Ordnung zu fühlen, also die eigene Existenz einer Berechtigung sozusagen zu unterziehen, wenn sie eben unabhängig sind, selbstbestimmt, frei, autonom, ne? Wenn sie die Dinge auch kontrollieren können, sich irgendwie nicht darauf einstellen müssten, von anderen irgendwie abhängig zu sein oder bestimmt zu werden, ne? So, und gleichzeitig, und das ist so interessant, ist dann häufig das Commitment für die vollunternehmerische Tätigkeit super schwer, weil damit auch verbunden ist, dass man dann in Abhängigkeiten geraten könnte. Und warum ich das jetzt erzähle, ist, weil ich das spannend finde, denn genau die Erfahrung hast du ja eigentlich gemacht. Ne? Man könnte jetzt ja rational darauf gucken und sagen, gut, ich war einfach noch nicht genug vorbereitet, kein Problem, das nächste Mal mache ich es anders. Das wäre eine rein sachliche Betrachtung. Aber das hat dich ja so maßgeblich beeinflusst, weil es eben eine tiefer liegende Erfahrung war, weil es dich im Kern irgendwie durcheinander gebracht hat. Und das sind immer die wichtigen Lebensmomente, die wir dann dekodieren dürfen. Also wo hat es dich im Kern durcheinander gebracht, hat irgendwie deine Unabhängigkeit, deine Freiheit, deine Selbstbestimmtheit in dem Moment gefühlt eingeschränkt. Du bist irgendwie überrollt worden.
Mhm.
Meine Hypothese ist, dass das auch ein Gefühl von Ohnmacht hatte.
Absolut. Absolut das Gefühl von Ohnmacht, die auch mehrere Monate, nachdem alles abgearbeitet war, noch angehalten hat.
Und das ist eben der Hinweis auf so eine eher wirklich fast traumatische Erfahrung. Und das ist ja immer nah am Wesenskern, ne? Da geht es immer darum, dass wir mit etwas konfrontiert sind, von dem wir das Gefühl haben, dass wir das aufgrund unserer persönlichen Bewältigungsressourcen nicht gut hinkriegen. Und das meint nicht praktisch und habe ich jetzt die Dinge genäht und verschickt und habe ich alle Labels richtig geklebt, sondern das meint emotional. Und wenn wir jetzt mal so dieses Thema anschauen von Ohnmacht und Freiheit, Ohnmacht und Unabhängigkeit, ne, dann wird das sicher eins sein, was du auch kennst.
Also in dem Moment war ich ja auch nicht mehr frei, also mit dieser Ohnmacht. Also das war ja, also dann war ja alles, der Fokus lag ja nur darauf, es ging ja um, also Überleben, das hört sich jetzt zu dramatisch an, aber es einfach durchzustehen, also musst einfach durch.
Und das ist aber spannend, dass du das Wort Überleben nutzt, ne? Weil das ist immer so interessant, wenn Menschen Erfahrungen machen, die ganz eng mit ihrem Wesenskern übereinander liegen, dann ist es meistens zurückzuführen auf Erfahrungen, die schon eng mit dem eigenen Identitätsverständnis zusammenhängen, ne? Also dem, was wir glauben, wer wir sind. Weil immer, wenn wir das Gefühl haben, dass das, wer und wie wir sind, irgendwie in Gefahr gerät, dann ist das natürlich im Kern tatsächlich eine Frage von Leben oder Tod.
Mhm.
Nicht, dass das physische Leben bedroht ist, aber wenn mein Selbstverständnis bedroht ist, dann ist das fundamental. Und deshalb neigen wir dann dazu, auch so große Worte zu nutzen, weil es sich eben im Kern dramatisch angefühlt hat. Und warum ich das sage, ist, weil das etwas sehr Entscheidendes ist, wenn es an deine Zukunftspläne dann geht. Ne? Weil es dann nämlich nicht nur darum geht, zu sagen, okay, ich bereite mich jetzt ordentlich vor, ich mache ordentliche Listen, ich mache irgendwie Mikrodelegieren, ja, jemand anders macht irgendwie die Schnittmuster und klebt die Etiketten oder so. Das würde nicht reichen. Weil im Grunde genommen geht es darum, sich zu fragen, wie kann ich mich denn voll committen, also wirklich einlassen und mich gleichzeitig frei genug fühlen.
Also es hört sich sehr nachvollziehbar an. Ich wüsste jetzt nicht, was die Antwort ist im Moment. Aber ja, es kann nichts dagegen sagen.
Wie fühlt sich das denn an, wenn du dir überlegst, wie wäre das, wenn ich ein Commitment für meine Selbstständigkeit hätte und das Gefühl von Ohnmacht aber nicht nochmal erleben müsste?
Dann hat es viel Leichtigkeit. Dann läuft's. Also das fühlt sich gut an.
Mhm.
Ja, das ist eine schöne Vision, wie es sein könnte.
Wenn du an deine Biografie jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst, auch unser Unbewusstes ist ja sehr schlau und gibt uns zur richtigen Zeit die richtigen Informationen. Wie muss ich mir dann das Thema Unabhängigkeit, Freiheit vorstellen für Patricia? Woran würde man das erkennen im Lebenslauf?
Also ich weiß nicht, ob man es im Lebenslauf. Also meine Eltern haben.
Ich meine nicht auf dem Papier, sondern. Ja. Ich meine, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, die kleine Patricia, und dann ist die irgendwie zur Schule gegangen. Höchstwahrscheinlich wird das auch mit einem Leistungsthema verknüpft sein, sonst würde es nicht jetzt im Leben mit einem Leistungsthema zusammen auftauchen. Ne? Also so, wie ist so das Thema Unabhängigkeit da aufgestellt?
Also wenn ich die Erzählungen meiner Eltern, die sagen natürlich, dass ich schon immer sehr unabhängig war oder schon immer wusste, was ich will und vor allem, was ich nicht will. Mhm. Also das war schon was mir wohl mitgegeben wurde. Und also in der Schulzeit kann ich das nicht, also ich war da sicher nicht unabhängig. Also vielleicht in dem Sinn, dass ich war einfach eine miserable Schülerin. Ich war einfach auf ganz vielen verschiedenen Schulen, weil es meiner Meinung nach im Rückblick einfach nicht die richtige Zeit für mich war. Es waren einfach viel zu viele alternative Programmpunkte in meinem Leben, dass Schule dann nicht so die große Rolle gespielt hat, weswegen ich da nicht gut war und unterschiedliche Schulen dann besucht habe.
Da würde ich gerne mal einhaken, weil das ja auch eine spannende Formulierung ist. Also jetzt nur mal so Hypothesenbildung. Wenn du sagst, naja, es gab so viele andere spannende Dinge, ne? Das heißt, du hattest schon innerlich so ein Gefühl dafür, was dir Spaß macht und was du gerne machst. Und du hast dir die Freiheit genommen, das eben vor der Schule dann vorzuziehen, also zu priorisieren.
Ja.
Das heißt, wenn es jetzt um dieses Thema so Freiheit, Macht, Ohnmacht, Kontrolle geht, dann gab es wahrscheinlich schon eine Tendenz, dich diesem System und Fremdautoritäten da vielleicht nicht so unterzuordnen, wie andere das gemacht hätten.
Ja, da war ich nicht so gut drin. Nee, da war ich wirklich, das würde mir, glaube ich, auch keiner unterstellen. Das zieht sich wirklich durch, das gebe ich zu. Also nicht grundsätzlich, aber ich habe, glaube ich, schon immer ein großes Thema damit gehabt, wenn Dinge keinen Sinn machen. Also wenn ich die Dinge nicht verstehe und sie für mich keinen Sinn machen, dann mache ich sie einfach nicht.
Was bedeutet das?
Also jetzt in der Schule kann ich es wirklich nicht mehr sagen. Ich glaube, wie gesagt, ich war einfach eine freizeitorientierte junge Frau und das war, da kann ich es nicht mehr sagen. Aber wenn ich jetzt auf das berufliche Leben schaue, dann sind das schon die Dinge, die ich machen musste oder die man einfach gemacht hat. Und wenn ich die nicht verstehe und man mir nicht erklärt, warum ich sie machen soll, dann sträubt sich irgendwie auch was in mir dagegen. Also Sätze wie, wir haben das schon immer so gemacht oder man macht das so, da tue ich mir unfassbar schwer damit. Wenn man mir das erklärt, aus welchem Grund man das macht und warum es Sinn macht, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Aber nur, also mir reicht
es. Ist es dann eine andere Geschichte oder ist es erst dann eine andere Geschichte, wenn du dem Grund dann zustimmst?
Wahrscheinlich, wenn ich dem Grund dann zustimme.
Also es gibt diese eigene Wille-Komponente, ja. Was ja auch ein Thema von, ne, innere Autorität, von Freiheit, von Unabhängigkeit ist.
Ich könnte wahrscheinlich auch damit leben, wenn man mir sagt, es macht vielleicht jetzt nicht den Sinn, aber wir müssen es machen aus dem und dem Grund. Mhm. Also könnte ich wahrscheinlich, dann ist es vielleicht ein größeres Ziel, was ich vielleicht in dem Moment nicht sehen würde. Aber es muss irgendeine Art von Sinnhaftigkeit dahinterstehen. Und sonst merke ich, dass es bei mir innerlich knirscht.
Genau, also es gibt schon so diesen Moment von, es muss irgendwie doch meine Entscheidung sein. Also ich beurteile das, ich schaue es mir an, ich lasse es mir auch gerne erklären. Wenn es eine Erkenntnis gibt, wenn ich innerlich sage ja, dann handle ich. Wenn ich von außen einfach nur gezwungen werde, qua Regel, qua Struktur, qua Rolle, qua schon immer so, dann not so much.
Nein. Nee.
Und wenn wir das jetzt mal auf die zukünftige Selbstständigkeit übertragen, was, oder die zukünftige, du bist ja schon selbstständig, aber das weitere Ausrollen davon, was würde das dann bedeuten? Also wie müssten wir das dann nochmal bedenken?
Ich finde es einen total spannenden Gedanken, weil das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Ich glaube, genau, also ich, um auch die Selbstständigkeit, um auch wachsen zu können, um als Firma wachsen zu können, brauche ich auf jeden Fall Unterstützung. Also von Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen einfach, die ja einfach anderes Wissen haben, andere Erfahrung haben. Und ich glaube aber, dass für mich der Schlüssel sein wird, es muss ganz klar sein, dass ich muss sie für die Richtigen halten und sie müssen aber verstehen, was mich treibt bei dem Projekt oder bei der Selbstständigkeit. Und ich glaube, sollte da einfach jemand kommen, der mir sagt, das machen wir so aus dem und dem Grund, weil es mir Stück verkauft, dann reicht mir das nicht. Das funktioniert für mich nicht. Also da muss man sagen, das Label sieht so und so aus, das sind die Punkte in der DNA, die dir wichtig sind und deswegen müssten wir es so und so machen. Also quasi auch meine Überlegungen und das, was ich ja jetzt alles schon an Gedanken und Überlegungen und Überzeugungen reingesteckt habe, muss natürlich auch abgeholt werden. Also jetzt nur jemand quasi Kapazitäten aufzubauen, nur damit die Kapazitäten aufgebaut sind, funktioniert für mich folglich und auch gefühlt nicht.
Das ist interessant, weil da spricht die Angst. Ne? Muss ist ja immer ein ganz spannendes Wort. Wenn jemand so viel sagt, man muss, ich muss, dann in jedem Muss liegt ein Widerstand. Ne? Das ist immer noch mit einer externen Komponente irgendwie. Und jetzt weiß ich ja aus deinen Testverfahren und auch aus deiner schulischen Laufbahn, dass du schon auch einen ganz kleinen Rebellen in dir hast. Ne? Du hast schon ein gutes eigenes Selbstbewusstsein und bist tatkräftig und ziehst auch ganz viel Energie daraus, Dinge selbst in die Hand nehmen zu können, wie du vorhin auch gesagt hast, schultern zu können. Ne? Du bist ja auch sehr kraftvoll. Und da spricht jetzt ja nicht nur die Angst der Überforderung, sondern da spricht, ich weiß noch nicht, ob das richtige Wort ist, suchen wir mal gemeinsam, da spricht für mich auch so eine Angst vor Vereinnahmung, irgendwie zu viel Anforderung von außen, der du nicht zustimmst. Also irgendwie so
der falschen Anforderung. Also für mich, also nicht ja. zu viel, das ist, glaube ich, nicht das Problem, aber die für mich gefühlt falsche Vereinnahmung.
Jetzt hast du ja vorhin schon über dein Produkt gesprochen und auch wenn du so redest, habe ich das Gefühl, dass du eigentlich sehr gut weißt, was du willst und was du nicht willst. Und dass du deine Marke gut kennst und dass du eigentlich auch eine ganz klare Idee von der Strategie dieser Marke und der entsprechend damit verbundenen Umsetzung hast, oder?
Ja.
Was ist denn dann genau die Angst, dass jemand sagt, oh nee, wir machen jetzt alles in kariert oder wir machen jetzt irgendwie 1000 Stück produzieren wir oder was genau ist dann da das innere gefühlte Hindernis, was da auf dich zukommen könnte?
Ja, eben dass der Profit, also natürlich steht dann zur Debatte, wie viel verkaufe ich von was und dass ich dann vielleicht an meine DNA müsste, an die Marke selber, an das Produkt, an die Menge des Produktes oder das hätte ich Sorge.
Müsste heißt, wer würde das bestimmen?
Menschen, mit denen ich dann zusammenarbeiten würde. Wenn jetzt jemand sagt, Marketing, aber wir bräuchten noch das und das und das, um ein Produktsortiment. Ich komme natürlich aus dieser Produktvielfalt, deswegen, und ich weiß natürlich, wie der Anspruch ist, wenn man viel anbietet, dann kann man viel verkaufen. Das ist so. Das ist dieser Bauchladen. Und den will ich ja ganz, ganz sicher nicht. Und irgendwie habe ich wahrscheinlich ein bisschen die Sorge, und ich weiß selber übrigens gerade nicht warum, dass ich da einknicken müsste. In dieser konsequenten Art, wie ich Few aufgebaut habe. Aber während wir sprechen, habe ich jetzt auch nicht mehr das, also ich weiß gar nicht, warum ich diese Angst jetzt hätte, denn ich kann sie ja einfach ganz klar kommunizieren.
Ja, ich finde das spannend, weil du ja gerade während du sprichst eigentlich merkst, okay, das ist nicht so ganz rational, aber das heißt ja nicht, dass es nicht legitim ist, ja? Also wir werden ja maßgeblich gesteuert von unseren unbewussten kleinen Autopiloten, die da so am Werk sind, ne? Ich frage mich gerade, weitere Hypothese, ob es eine Vermischung gibt eventuell. Also dass das, was du quasi im Zukunftsbild siehst, ob das gefärbt ist von zwei verschiedenen anderen Gefühlen, die eigentlich alt sind. Nämlich einmal diesem Gefühl der Überforderung, also dieses, ne, von außen quasi eine Anforderung abarbeiten zu müssen, als die Schwemme an Aufträgen kam, gegen die du das Gefühl hattest, dich eigentlich nicht wehren zu können. Wir hatten vorhin von Ohnmacht gesprochen, ne? Das ist das eine. Also, dass irgendwie so dieses Gefühl sich wieder hochkriecht in der Vorstellung davon, dass man jetzt irgendwie mehr loslegen oder dass du mehr loslegen würdest. Und das andere frage ich mich gerade, ob es eine Rollendiffusion gibt. Weil diese Art von man muss es so machen, die hast du ja als Angestellte erlebt.
Mhm.
Was wäre denn vielleicht die Unterscheidung zwischen den Rollen, also im Selbstverständnis einer Unternehmerin?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich glaube, ja, es kann sein, dass ich mich dann wieder nicht als eigenständig empfinde, sondern dann wieder wie in einem Angestelltenverhältnis.
Das weiß ich gar nicht, ob das dann so ist. Ich glaube, dass jetzt im Moment eine innere Vermischung stattfindet. Also dass diese Angst, dass man sich dann beugen müsste oder dass man das dann am Ende doch irgendwie machen muss, was man nicht will.
Also was ich dann natürlich, wenn mehr Menschen an einem Projekt arbeiten, jetzt mal unabhängig davon, wer oder wie intensiv, ist es natürlich, dass ich kompromissbereiter sein muss. Also das liegt in der Natur der Sache. Und das bin ich ja jetzt im Moment nicht.
Also das ist aber ein starker Glaubenssatz. Also das finde ich super interessant. Du könntest ja auch ein Modell wählen. Also sagen wir mal unternehmerisch, könntest du ja auch sagen, du bestimmst vollumfänglich und kaufst dir das von Freelancern ein, was du an Leistungsunterstützung brauchst.
Das mache ich ja auch schon. Also die Schnitte und also das mache ich ja teilweise. Aber da kommen ja wieder auf die Schultern. Also ich will es einfach nicht mehr nur auf meinen Schultern haben. Und wenn aber natürlich jemand dazukommt, auf dessen Schultern das auch ist, gibt es natürlich, also muss man auch Kompromisse finden. Also man kommt ja mit zwei unterschiedlichen, und das wäre auch die Erwartung, auch Gedanken an so ein Thema. Und ich gebe ja durchaus zu, dass, also ich bin ja seit über 5 Jahren gebrainwashed, was das Thema angeht. Und ich glaube, es wäre ja natürlich auch ein Mehrwert, wenn jemand mit einem freieren Kopf in so ein Projekt kommt und das mitträgt. Aber dann würde es für mich natürlich heißen, ich muss natürlich auch eingestehen, dass es neue Ideen gibt und dass es neue Wege sind. Also
was ich also höre, ist, dass du gar nicht unbedingt alleine unternehmerisch tätig sein möchtest mit Freelancern oder mitarbeitenden Personen, sondern es geht dir eigentlich darum, die unternehmerische Verantwortung zu teilen.
Ja.
Okay. Und da liegt eine Sehnsucht und viel Vorfreude und Hoffnung drin, um eben entlastet zu sein. Und auf der anderen Seite liegt eine Angst, nicht mehr vollumfänglich alleine bestimmen zu können.
Hört sich gut an. Also hört sich nicht gut an, aber ja, wahrscheinlich.
Okay. Das heißt, wir sollten jetzt noch mal ein bisschen genauer dahin gucken, wen du dir eigentlich suchen würdest oder müsstest. Was müsste denn so eine Person mitbringen? Weil was ich höre ist, dass diese Marke, also sowohl Few als auch Dear Dirndl, ja auf einem starken Verständnis aufgebaut sind. Ne? Und auch wenn ich mir deine Motivstruktur angucke, bist du maßgeblich davon motiviert, ideal und sinngetrieben zu arbeiten. Das heißt, du beantwortest diese innere Frage, ob sich Leistung für dich lohnt und ob du Lust hast, Leistung zu erbringen, immer dann vor allen Dingen mit Ja und bist dann sozusagen intrinsisch motiviert, wenn du in einem Ideal- und Sinnzusammenhang arbeiten kannst, der deinem Werte Kanon entspricht.
Also ich würde eher eine Frage zurückgeben, was wäre denn eine Person, also wenn ich kann natürlich sagen, für mich ist ja viel einfacher, wenn jemand neben mir sitzt, der so ist wie ich. Wir rennen in die gleiche Richtung, wir haben die gleichen Überzeugungen, die gleichen Ideale. Oder ergänzt es mich besser wenn jemand anders ist als ich und eine andere Perspektive? Das weiß ich nicht. Also ich kann es schlicht und ergreifend nicht sagen.
Also im Arbeiten gibt es ja die Möglichkeiten, sich über ganz viele Dinge auszutauschen und auch ganz viel über Struktur oder über unterschiedliche Vereinbarungen und so zu lösen. Wir wissen aber aus dem Arbeitskontext, dass eine Sache sehr, sehr schwer zu überbrücken und zu überwinden ist. Und das ist eine Nicht-Kongruenz auf der Werteebene. Also wenn jemand fundamental ein anderes Werteverständnis hat. Und jetzt ist ja das Werteverständnis von Fio und dir Dirndl auf jeden Fall eher nachhaltig geprägt, minimalistisch, sorgsam. Ne? Kannst du ja gleich mal sagen, was du da so für Werte hast. Und ich glaube, dass diese Person auf jeden Fall mit dir auf diesem Wertekanon konform gehen muss, weil dann ja die gleiche Absicht im Raum steht. Und was ich ganz wichtig zu unterscheiden finde, ist Ähnlichkeit auf der Absichtsebene, auf der visionären, werteorientierten Ebene, muss ja nicht direkt damit zu tun haben, dass man auf der Persönlichkeitsebene anderer Eigenschaften gleich ausgeprägt ist. Kann ja sein, ne, dass die eine Person dann wahnsinnig offen für neue Erfahrungen ist und total irgendwie konzeptionell denkt und die andere Person ist immer die, die den pragmatischen Realismus-Check macht oder so. Also ich glaube, auch da liegt so eine innere Verknüpfung vor, die wir ruhig aufbrechen dürfen.
Ja, das hört sich gut an.
Was sind denn das für Werte, die dir ganz besonders wichtig sind? Kannst du die benennen?
Also nachhaltig, also wenn ich jetzt über das Produkt spreche, dann ist es natürlich eine Nachhaltigkeit an Ressourcen. Also weil ich natürlich auch von den unfassbaren Ressourcen weiß, die wir alle verschwenden, also in der Bekleidungsindustrie, wie entwickelt wird. Auch Kapazitätsressourcen. Also auch Menschen, die einfach ganz viel Zeit ihres Lebens in Design, Umsetzung, die von Teilen geben, die sie niemals danach produziert, die niemals produziert werden, die niemals verkauft werden. Also Kapazitäten, Verschwendung und Ressourcenverschwendung in jeglicher Art und Weise lehne ich ab. Genau, aber und was Nachhaltigkeit in dem Sinne, aber auch gern nachhaltig ein Produkt zu schaffen, das auch nachhaltig Freude macht, das nachhaltig auch getragen werden kann, das über Jahre getragen werden kann oder eben auch also Sinnigkeit. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über die Taschen, die mache ich nicht selber bei Fio, aber das ist alles in meinem Radius von 50 Kilometern. Also das Leder kommt im Radius von 50 Kilometern her und sie werden innerhalb von 40 Kilometern produziert. Also es ist alles sehr nah. Lokal erste Wahl. Aber es macht mein Leben auch ehrlich gesagt zum einen auch einfacher, weil ich ja alles ums Eck habe. Genau, aber es macht einfach auch Sinn. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und viel größer würde ich diesen Wertekanon gar nicht setzen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich ein rundum nachhaltiges Leben und dass mir die Nachhaltigkeit, also es ist mir wichtig, aber ich krieg's ja als Privatperson auch nicht ganz so gut hin. Das ist einfach der Bereich, den ich beeinflussen kann und bei dem ich mir Alternativen überlegen kann zu dem, wie es der Standard ist.
Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du findest eine Person, die Lust hat, unternehmerisch mit dir zusammenzuarbeiten und auch diese Werte vertritt. Kannst du dir vorstellen, dass wenn sie mit ihren Argumenten immer auch diese Absicht verfolgt, dass du dich auch über Herangehensweisen, über Strukturen, über, weiß ich nicht, vielleicht Farben, Stoffe oder so auseinandersetzen könntest?
Ja. Also das mache ich auch jetzt schon. Also das, ich hatte es ja schon mal erzählt, ich habe ein sehr gutes Netzwerk. Ich habe auch ein sehr ehrliches Netzwerk. Also es ist, Modelle kommen nicht einfach, bei Fio werden nicht einfach Modelle angeboten, wenn sie nicht alle toll finden. Also wenn sie nur ich toll finde, dann reicht das noch nicht.
Und hast du denn, nur um jetzt diese Vision noch einmal so ein bisschen aufs Tableau zu holen, hast du denn schon mal so innerlich überlegt, ob es eine Person gibt, die du schon kennst, mit der du eventuell gerne zusammenarbeiten würdest? Und du musst sie jetzt nicht öffentlich nennen, aber
Der Preis geht an.
Heute Reveal-Podcast.
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt natürlich Personen, die ich aus der Branche kenne, die ich, die mir auch sehr verbunden sind, wo ich weiß, dass sie natürlich auch die DNA von Few und Dear Dirndl auch schon immer begleitet haben. Und ja, die gibt es natürlich.
Die würde ich jetzt gerne mal so innerlich vor dein geistiges Auge rufen. Und das machen wir nicht öffentlich, aber dass du einmal innerlich dir so überlegst, okay, ich kenne diese Person, ne? Dass du dich damit einmal verbindest, weil ich glaube, dass das schon in dieser Vision jetzt schon mal einen weiteren Schritt macht, eine weitere Tür öffnet, ne? Weil wir hatten ja davon gesprochen, dass du da Hindernisse, innere Hindernisse hast, die eher so in Richtung Angst, Überforderung, Fremdbestimmung, Anpassungsnotwendigkeit, die du nicht haben willst, gehen. Ne? Und jetzt ruft dir diese Personen mal vor dein geistiges Auge. Sind das dann reale Ängste? Und ich meine nicht, dass man sich nicht mal auseinandersetzen würde. Also ich glaube, es ist auch realistisch und gut in der Erwartung, ne, zu verstehen, dass natürlich in jedem Gestaltungs- und Kreationsprozess es einen kreativen Diskurs geben wird. So, ne? Aber wenn du jetzt mal an diese Personen denkst, mit denen du dir Teilunternehmerschaft oder geteilte Tätigkeit vorstellen kannst, wie groß auf einer Skala von 1 bis 10 ist die Angst bei diesen spezifischen Personen?
Gar nicht groß.
Interessant.
Nee, gar nicht groß, ehrlich gesagt.
Was aber zeigt, und das ist so wichtig, weil das werden so viele Leute kennen, die über eine Selbstständigkeit oder eine Erweiterung der Selbstständigkeit oder so nachdenken. Manchmal sind so ganz diffuse Ängste, die weniger was mit der tatsächlichen Realität zu tun haben, als mehr mit einer persönlichen inneren Dynamik. Und dieses Thema der Unabhängigkeit und der Angst, sich anpassen zu müssen, nicht mehr autonom sein zu können, diese Art von Freiheit zu verlieren, das ist quasi wie so eine Wolke, die den klaren Blick auf das, was du eigentlich möchtest und in Zukunft machen könntest, einerseits vernebelt, andererseits ist es natürlich auch immer ein gutes Warnzeichen oder wie so ein Straßenschild, ja, was einem so einen Weg weist. Und da, glaube ich, schließt sich dann schon auch ein Coaching-Thema an. Das können wir jetzt nicht alles heute hier machen, aber ich glaube schon, dass es da nochmal darüber zu meditieren und das zu besprechen gilt, wie vielleicht Commitment und eben dieser Freiheitsverlust, wie die irgendwie innerlich so ein bisschen miteinander verwechselt oder verknüpft werden, ne? Wie so das Thema Kontrolle versus Vertrauen aufgestellt ist. Und mit Vertrauen meine ich nicht nur einer anderen Person zu vertrauen, sondern auch dir zu vertrauen, dass du, wenn es hart auf hart kommt, deine Marke vertreten kannst oder dass du in dem Fall der Auseinandersetzung die Fähigkeit hast, das zu gestalten und das zu klären. Eine Angst ist ja auch immer so ein bisschen global galaktisch und vergisst manchmal auch die eigene Gestaltungsfähigkeit, die man so hat. Also, ne, Vertrauen in die Beziehungsgestaltungsfähigkeiten.
Ja, also hört sich alles nachvollziehbar an für mich.
Wie fühlt sich's denn an?
Ordentlich.
Geordnet.
Ja. Ja, wirklich, es fühlt sich sehr geordnet an. Also so, also es macht das, diese Nebel, das links-rechts springen oder dieses Unklare lichtet sich.
Ich glaube, dass es so entscheidend ist, zu unterscheiden zwischen, was ist wirklich auf der pragmatischen Umsetzungsebene, auf der Ebene von Vorbereitung, die wir ganz am Anfang auch angesprochen haben, was ist da tatsächlich zu machen? Und wenn man da ganz konkret hinguckt, mit konkreten Personen, mit konkreten Aufträgen, mit konkreten Ideen, man könnte ja auch bei dem Marketing-Thema gleich nochmal über konkrete Ideen sprechen, dann tut man sich selbst den Gefallen, nicht so ein diffuses Gefühl, was mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, quasi verhindernde Ausläufer zu haben oder verhindernde Wirkung zu haben.
Also in der Organisation hätte ich aber gar nicht das Problem. Also da weiß ich, wenn ich morgen so klar bin und wenn ich morgen nicht mehr alles auf meinen Schultern habe, dann habe ich für jeden Bereich genau die richtige Person, der ich 100% vertraue. Also ich weiß, wo ich es zum Produzieren hingeben würde. Ich habe ja meine Schnittmacher, die warten ja nur auf Aufträge. Also das ist alles. Kein Problem der Machbarkeit. Deswegen finde ich die Klarheit auf der anderen Seite jetzt so wohltuend. Weil die Seite ist geklärt. Also das kann ich morgen alles outsourcen.
Und dann ist es aber trotzdem so, dass unsere Psyche intelligent ist. Die lässt uns ja nicht einfach irgendwo reinlaufen. Auch wenn wir es manchmal nervig finden, dürfen wir doch dankbar sein für die kleinen Stoppschilder und die Nebel und die Verwirrung und so. Wenn es also nicht die Machbarkeit ist und auch nicht die Frage nach, finde ich Lösungen für bestehende Probleme auf der pragmatischen Ebene. Ne? Man könnte ja auch sagen, hey, warum machst du nicht im Allgäu irgendwo einen kleinen Shop auf, der zwischen Donnerstag und Samstag offen hat? Und ne, so, es gibt ja tausend Ideen. Oder du machst eben nur Marketing über zum Beispiel Einladungen in Podcasts oder ne, wo du dich bewirbst quasi. Oder du gehst auf eine Messe, wo du eben direkt Kontakt hast. Ne? Also es muss ja gar nicht unbedingt dieses, hey, ich muss jeden Tag über Social Media, was mir nicht liegt, irgendwie breit mein Angebot streuen. Aber nochmal zurück, wenn es jetzt nicht daran liegt, weil ich schätze dich schon auch durch unser Gespräch jetzt so ein, dass in dem Moment, wo du dir da ein Ziel setzen würdest, du ja schon sehr klare Ideen, du hast es ja auch beruflich gemacht, du hattest wahnsinnig beeindruckende Positionen und du hast ja Kollektionen und Brands gemanagt. Also du kannst das ja. Ist ja kein Kompetenzthema, oder?
Ich denke nicht.
Okay, also wenn wir das jetzt mal einmal schauen, okay, auf der rein pragmatischen Ebene, wenn wir es innerlich trennen, dann würde in dem Moment, wo du die Entscheidung träfest, das ist der richtige Konjunktiv, also wo du die Entscheidung treffen würdest, wüsstest du, was zu tun wäre.
Ja.
Was brauchst du denn, um die Entscheidung zu treffen?
Also um die Entscheidung treffen, also wenn ich die Entscheidung jetzt treffen würde, dass ich natürlich alles outsource, dann ist es natürlich ein höheres finanzielles Invest. Und das ist das Einzige, was ich brauchen würde. Aber was ich für mich brauchen würde, ist, dass ich nicht mehr alles auf meinen Schultern habe. Mhm. Eine Freundin von mir hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, man will einfach nicht immer allein auf die Party. Also weil sie auch Solo-Selbstständige ist und also wir machen auch viel zusammen. Aber genau, also es ist mit zwei Menschen einfach nochmal eine andere Energie, die man auf die Straße bringt. Und vielleicht hat man einen Motivationslauf, und das hat man auf jeden Fall, dann hat man natürlich jemand, der dich mitzieht.
Mhm. Im besten Fall.
Im besten Fall, genau.
Nochmal zurück. Du kennst bestimmte Personen, mit denen du dir das vorstellen könntest. Du sagst, du brauchst für die Entscheidung die innere Sicherheit, es nicht alleine machen zu müssen. Was brauchst du denn, um diese Personen anzusprechen?
Eigentlich nichts, weil ich mit den Personen da schon drüber gesprochen habe. Mhm. Also das steht schon im Raum. Mhm. Ich glaube, es geht jetzt einfach um ein Commitment. Mhm. Also um ein gegenseitiges Commitment.
Okay. Und ich würde jetzt gerne noch mal einen anderen Punkt mit reinbringen. Jetzt hast du mir ja vorhin schon gesagt, dass du nicht die beste Schülerin warst, weil du dich mit anderen Dingen beschäftigt hast. Gleichzeitig hast du in deinem Job performt. Du warst sehr erfolgreich. Und es gibt so eine innere Bremse, die ich häufig erlebe bei Menschen, die sich selbstständig machen wollen oder noch den nächsten Schritt gehen wollen in der eigenbestimmten unternehmerischen Tätigkeit. Und das ist irgendwie so eine diffuse Angst vorm Scheitern. Also wenn jetzt man sich wirklich committet, dann ist ja auch the proof in the pudding, wie man so schön sagt. Und davor gibt's ja manchmal auch innere Manschetten, wenn man das in seinem Leben auch früh, also in der Schulzeit, noch nicht so selbstwirksam erfahren hat, dass wenn man voll Gas gibt, man eben auch voll gut sein kann. Ja, also dann gibt's manchmal so eine innere Verunsicherung darüber, ja, wie gut wäre ich denn eigentlich wirklich, wenn ich es mal echt versuchen würde. Und dann gibt es witzigerweise so einen Mechanismus, in dem sich Menschen die Dinge lieber offen lassen, weil in dem Offenen noch alles möglich ist, zumindest gedanklich.
Ertappt. Ja, das ist sicher auch so. Weil jetzt habe ich ja, es ist ja alles gut. Und mehr oder weniger stimmt das ja auch wirklich. Wenn das so weitergeht, dann passiert ja auch nichts. Mhm. Also es fällt mir nicht vor die Füße. Mhm.
Das ist immer das Schwierige, wenn Veränderung nicht aufgrund von Megakrise notwendig wird, sondern wenn Veränderung immer noch eine Wahl ist, ne? Mhm. So, weil dann geht es ja nicht darum, dass man ein Vermeidungsziel hat, von dem man irgendwie weg muss, weil es super ätzend ist, sondern dann geht es darum, dass das Annäherungsziel, also das Hinzu, genug zieht.
Ja, obwohl, also ich kann das trennen. Also ökonomisch gibt es kein Need. Das ist alles, es ist alles okay. Aber dass sich was ändern muss, also das Gefühl, dass sich was ändern muss, ist so stark, dass das Ökonomische überlagert wird. Mhm. Also das kann ich sehr gut trennen.
Also die Sehnsucht des ungelebten Lebens, ja. Also da, wo das Potenzial nicht entfaltet wird, da, wo Teile der Persönlichkeit und des eigenen Wesens noch nicht ausgelebt werden im gelebten Leben, da wird's lauter bei dir jetzt.
Ja, das war, deswegen habe ich euch das Video geschickt. Ja. Und ich konnte es wirklich ja nicht greifen, weil das liegt nicht so in meinem Naturell.
Ja.
Aber genau, das wird lauter. Und das andere stimmt immer noch. Also ökonomisch ist alles okay. Ja. Es gibt keine Krise.
Ja.
Aber es gibt einen Zug. Es gibt einen Zug.
Ja.
Und den kann ich auch nicht mehr verschweigen.
Nee, das ist gut. Ich würde den sogar im Gegenteil. Wenn das ungelebte Leben ruft, dann sollte man auf jeden Fall mal mit ihm in einen Dialog eintreten. Und jetzt sagen wir mal, dieses ungelebte Leben wäre jetzt Realität. Das würdest du jetzt voll ausfüllen. Da hättest du jetzt richtig Platz in diesem ungelebten Leben. Und würdest es manifestieren. Beschreib mir doch nochmal, wie genau das dann aussehen würde für Few und für dir Dirndl. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich will auch aufs Oktoberfest. Ich will auch ein Dirndl.
Gar kein Problem.
Im Dirndl sieht ja irgendwie jeder gut aus, finde ich.
Hat Vivian Westwood schon gesagt.
Wirklich?
Ja.
Ich wollte nicht das Zitat klauen, das wusste ich nicht.
In einem Dirndl ist jede Frau schön.
Okay, also ich brauche jetzt ein Dirndl. Also das, was da so zieht, beschreib mir das mal. Mal mir das mal so aus, dass ich das quasi wie so einen inneren Film vor mir laufen haben könnte.
Also wenn ich die Organisation alles aussourcen könnte, dann könnte es ja wachsen. Und wenn es wachsen würde, würde es sich wäre es geordneter und dadurch für mich ruhiger. Also es ist ja für mich anstrengend, weil ich noch alles selber machen muss. Mhm. Also wenn ich natürlich aber sage, wenn die Bestellung kommt, dann muss ich es nicht selber nähen. Deins würde ich natürlich selber nähen.
Ihr habt es alle gehört.
Dann hätte ich natürlich wieder Kapazität, also was ich zum Beispiel immer behalten wollen würde, ist natürlich zum einen das Produkt und zum anderen aber der Kundenservice. Mhm. Denn ich will jede E-Mail selber beantworten. Ich möchte das wirklich wissen, was
noch.
Die Kunden...
Noch. Es gibt ja auch ein Entwicklungs... Wir sprechen vielleicht in zwei Jahren nochmal, aber Stand jetzt.
Stand jetzt, genau. Stand
für
jetzt.
Die ersten Schritte
aber
möchtest du
wichtig.
Die E-Mails selbst beantworten.
Genau.
Du willst den Kontakt zum Kunden.
Genau.
Du möchtest das Produkt ownen.
Genau, es ist einfach auch kein günstiges Produkt. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass die Kundin sich natürlich, also auch Sonderwünsche berücksichtigt werden können und so. Mhm. Also genau, von dem her wäre das jetzt die zwei Bereiche, für die ich natürlich mehr Zeit hätte. Mhm. Oder eben die Blogartikel zu schreiben. Mhm. Oder eben die Newsletter zu schreiben. Denn das hat sich auch, das war immer so, dass wenn ich natürlich als Gründerin über das Thema spreche, es natürlich immer einen anderen Impact hatte oder eine andere Glaubwürdigkeit hatte. Mhm. Und da...
Ja, es kommt auf jeden Fall rüber. Also wie gesagt, ich möchte einen Dünn. aber jetzt nochmal diese Vision, also versuch mal noch ein bisschen mehr ins Gefühl zu gehen. Also du hast jetzt eine von diesen Personen, die vor deinem geistigen Auge eben aufgetaucht sind, die hast du jetzt gefragt und mit denen sitzt du jetzt irgendwie an einem Tisch. Und jetzt klamüsert ihr das so aus.
Genau. Und da würden wir dann einen Plan schmieden für die einzelnen Bereiche. Mhm.
Das ist ja noch Phase Vorbereitung dann, ne? Also ja. Da ist ja dann auch noch nichts passiert. Da haben wir ja auch noch nicht das Problem, dass dann die Überforderung quasi, und es soll sich jetzt übrigens niemand zurückgehalten fühlen, einen Dirndl zu bestellen, nur aus Angst, Patricia zu überfordern. Also, das heißt, das wäre doch etwas, was du jetzt, wenn das ist, was du im Moment siehst innerlich, dann wäre das doch etwas, was du jetzt als ersten Schritt auch schon mal einleiten könntest, oder?
Ja.
Und jetzt gibt's ja immer bei der Angst eine Sache, die ich total cool finde. Gegen Angst wirkt Neugierde, spielerische Kreativität, Wissensdurst. Und gegen Angst wirkt auch ehrliche Kommunikation. Was hältst du von dem Vorschlag, mit diesen Personen, über die du jetzt nachgedacht hast, vielleicht genau so ehrlich mal zu sprechen, zu sagen, pass mal auf, ich denke schon länger an dich und ne, so, wir tauschen uns ja auch schon aus. Das sind meine Ängste, das sind meine Hoffnungen, das ist meine Vision. Um dich selbst da drin ein bisschen zu erproben und nicht alles im Kopf zu lösen, weil was du im Moment machst ist, du sagst, ich will im Kopf quasi eine Antwort, damit ich mich entscheiden und committen kann. Was ist, wenn wir es vielleicht ein bisschen umdrehen und sagen, geh mal in den Versuch, geh mal in das Antesten dieses Commitments, in den Austausch, in die Erfahrung, schau dann, wie du dich fühlst und dann erst fragst du dich, wie du dich entscheiden möchtest.
Das Lustige ist, deswegen schmunzel ich gerade, dass seitdem, ich hatte es dir im Vorgespräch schon erzählt, seitdem ich die E-Mail von euch bekomme, dass wir das Coaching hier machen, dass es wie so eine Schranke war, die hochgegangen
ist. Ich hole mal kurz das Publikum mit rein. Wir machen ja immer wieder den Aufruf, dass man sich auch für Live-Coachings im Podcast bei uns bewerben kann. Und über den Newsletter haben wir unsere Kunden, die schon Erfahrung mit uns haben, nämlich über den Online-Kurs Inner Voice, Inner Choice und da vielleicht kein Live-Coaching bekommen haben, in diesem Aufruf priorisiert. Das heißt, es gab dann ganz viele Videos, die wir bekommen haben. Ganz, ganz schöne Videos. Es wird auch noch andere Live-Coachings geben. Und daraufhin hast du dich beworben mit einem offensichtlich ganz spontanen, schönen Video.
Sehr spontan, wirklich sehr spontan. Und genau, und seit dem Zeitpunkt ist natürlich in meinem Kopf auch sehr viel los. Also was, dann fragt man sich natürlich schon, was ist denn das Problem? Eben, dabei natürlich auch die Frage ist, was erwartest du dich aus diesem Coach und du dir aus diesem Coaching? Und seitdem habe ich in die Richtung, auch Gott sei Dank, wie sich jetzt herausstellt, auch in die richtige Richtung schon gedacht. Und diese Gespräche stehen sogar schon an.
Ich bin begeistert. Das wusste ich aber nicht. Und das finde ich, du hast, darf ich über deine Gallup-Talente sprechen?
Ja, klar.
Du hast unter anderem das Talent der Verbundenheit und das ist jetzt in Action zu beobachten. Verbundenheit bedeutet, dass du diese innere Überzeugung hast, dass die Dinge miteinander in Verbindung stehen, dass wir alle Tropfen eines Meeres und Blätter eines Baumes sind. Das hat auch eine sehr geistige Perspektive auf Wirkungszusammenhänge, auf Energien. Und das ist aber, was du jetzt beschreibst, etwas, was wir ganz, ganz viel erleben, wenn Menschen sich auf diese Art von Heldenreise oder Heldinnen Reise begeben, dass in dem Moment, wo das ungelebte Leben ruft oder wo das gelebte Leben zu doll drückt oder wo es irgendwelche, sagen wir mal, Reibungen im Leben gibt, die einem sagen, hey, denk nochmal nach, guck nochmal hin. Und man dann sagt, ja, und das war ja deine erste innere Entscheidung, jetzt nach dieser langen Zeit, nach der Überforderung, zu sagen, ja, jetzt mache ich die Tür auf und jetzt schaue ich nochmal hin. Und dann ist das Leben magisch, weil wer sich innerlich wirklich aufstellt, und das erlebe ich jeden Tag in den Beratungen, der öffnet sich auch dafür, die entsprechend wichtigen Verbindungen, Zeichen, Artikel, Reisen, Inhalte zu sehen und sich davon überraschen zu lassen. Das wirkt dann immer so zufällig, aber was es eigentlich ist, ist Synchronizität. Nämlich, wenn du eine Entscheidung für deinen echten inneren Wesenskern triffst, dann gibt es danach Umstände, die scheinbar zufällig so ineinander fallen. Und deshalb ist es total toll von dir jetzt zu hören, dass du quasi in dem Moment, wo du die Tür energetisch geöffnet hast, auch deinem eigenen Unbewussten die Möglichkeit gegeben hast, jetzt mehr Sachen hochkommen zu lassen, sodass es ein bisschen greifbarer wird, dass du dich in kleinen Entscheidungen Schritt für Schritt auf den Weg machst. Das ist doch magisch.
Total.
Also ich finde, das ist immer unfassbar.
Ja, das
hat man muss auch sagen, wenn man dein Persönlichkeitsprofil anguckt, du bist ja recht introvertiert, analytisch und eine Frau des inneren Beschlusses, dann ist es eigentlich auch schon fast seltsam, dass du uns so ein Video geschickt hast.
Genau, so hat sich's auch angefühlt.
Das sind diese scheinbar zufälligen Begegnungen, die in jeder Heldinnenreise eine große Rolle spielen, bei denen man bewusst denkt, hä? Und unbewusst sagt's auf jeden Fall. Was hat sich denn, also jetzt, um auch die Hörenden und mich mitzunehmen, was hat sich denn ergeben seitdem?
Nee, die Gespräche sind noch nicht, die haben noch nicht stattgefunden.
Aber innerlich hast du dich dazu eigentlich entschieden.
Und auch schon verabredet und
Patricia!
Das ist unfassbar. Ja, und genau, und es kam dann auch noch jemand auf mich zu, der auch unterstützen wollte, wie man es skalieren kann. Also,
Wahnsinn, das ist der Wahnsinn.
Ja, also noch nichts gesprochen, noch nichts, aber auch da war ich sehr klar, dass mir einfach Dinge wichtig sind, wie es ist und dass man es nicht verbiegen kann. Und ja, das war wirklich verrückt.
Wundervoll, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wundervoll.
Nochmal zurück zu deinem Anliegen. Jetzt haben wir ja schon, also wir haben gehört, es gibt schon Strömungen in diese Richtung, hast du jetzt gerade beschrieben, das wusste ich vorher auch nicht. Jetzt gab es ja den Wunsch eben nach noch mehr Klarheit, um mehr Leichtigkeit zu haben für diese Entscheidung. Wir haben jetzt in dieser, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, aber kurzen Zeit besprochen, dass es unterschiedliche Ängste gibt, die vielleicht aber auch übernommene Gefühle aus alten Zeiten sind, nämlich aus der Schulzeit, sich da nicht von fremden Autoritäten so einfangen lassen zu wollen. Dann dieses Überforderungsmoment, was eine generalisierte Angst irgendwie geschürt hat vor Vereinnahmung, vor Überforderung, vor zu vielen Anforderungen, vor Fremdbestimmung. Wir haben herausgefunden, dass das Thema Unabhängigkeit eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass da vielleicht manchmal auch die Gefahr drin liegt, dann damit Freiheitsberaubung zu verbinden, dass man sich auf etwas committet. Das heißt, da gab es so ein paar unterschiedliche Handbremsen und dann vielleicht auch, das war ja nur eine Hypothese, die ich bei manchen UnternehmerInnen sehe, schon diese leichten Manschetten vor, okay, wenn ich mich jetzt committe, dann mache ich mich auch sichtbar. Dann zeige ich auch, was ich kann und was ich nicht kann und dann gehe ich auch diesen inneren Weg und muss den Mut aufbringen, die gedankliche Offenheit, die ja eine große Distanz darstellt, ist für eine introvertierte Analytikerin natürlich auch gut, ne? Aber diese innere Offenheit auch zu einem Stück bereit sein aufzugeben und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt wirklich ein. Mit all den Themen, die ich dann vielleicht auch in mir konfrontiere, ne? Von wie geht's mir denn eigentlich, wenn es langsamer geht, als ich es mir vorstelle? Wie geht's mir denn eigentlich, wenn es anders läuft, als ich das kontrollieren kann? Wie, ne? So, also auch dann eine andere Flexibilität im Tun noch zu entwickeln. Da hatten wir auch darüber gesprochen, dass genau wie es im Kontakt mit den Menschen wichtig ist, dann auch für dich noch einen kleinen Nachholbedarf gibt, Vertrauen in deine eigenen Gestaltungsfähigkeiten, in deine eigene Veränderungskompetenz, in deine eigene Flexibilität zu entwickeln. Und das sind ja Coaching-Themen, ne? Das würde man ja nicht in einer Stunde jetzt machen, sondern daran würde man nachhaltig arbeiten, wie du dieses Gefühl der maximalen Selbstbestimmung, was für deine Identitätsverständnis offensichtlich sehr wichtig ist, wie du das beibehalten kannst und gleichzeitig in die Interdependenz, also in die geteilte Verantwortung, nicht in die Abhängigkeit, sondern in die gegenseitige Unterstützung gehen kannst und wie du das vor allen Dingen auch kommunikativ dann mit deinem Gegenüber klären kannst. Weil was ich zum Beispiel total spannend finde jetzt an dieser Stunde oder wie lange es jetzt ist, die wir hier miteinander haben, ist, dass du eine Erwartungshaltung formuliert hast, in dem Moment, wo du eigentlich schon wusstest, dass du andere Schritte eingeleitet hast. Und kommunikativ ist das doch total spannend, ne? Dass du dir das sozusagen aufbewahrst bis zum Ende. Und das kann ein Hinweis darauf sein, dass es auch in anderen Beziehungen für dich wichtig ist, schneller über deine Bedürfnisse zu sprechen, dich zu trauen, dich zuzumuten. Weil manchmal sind die Menschen, die so unabhängigkeitsliebend sind, auch darauf bedacht, immer genug Distanz zu haben, um entweder dem anderen nicht auf den Wecker zu fallen oder um auch nicht, sagen wir mal, die schwierigen Umstände des Verhandelns unterschiedlicher Bedürfnisse oder Konfliktgespräche oder so zu führen, ne? Und deshalb, glaube ich, sind das dann Folgecoaching-Themen, also wirklich zu gucken, okay, wie sieht für mich Commitment eigentlich aus, indem ich nicht das Gefühl habe, vereinnahmt zu werden, überrannt zu werden, überfordert zu werden, sondern indem ich an meinen eigenen beziehungsgestaltenden Fähigkeiten so arbeite, dass ich fest daran glaube, in die Wirksamkeit gehen zu können, auch wenn ich es nicht alleine mache. Mhm. Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so sage?
Es hört sich für mich wie der perfekte Plan an. Nein, also absolut. Also ich, die Hypothesen kann ich alle unterschreiben. Also wenn ich nicht darauf gekommen wäre, fühlt sich das nicht so an, als wäre es fremd.
Mhm. Es gibt in diesem Profil der introvertierten Analytikerin, der Denkerin, die du ja auch bist, ne? Du hast viel Tatkraft im Profil, ganz viel auch schon dieses Selbstbewusstsein, also zu sagen, ich finde in mir meinen Willen, ich kann meinem Willen folgen, das hast du alles. Und gleichzeitig gibt's aber auch einen Rückzug in Konzepte, wenn du unsicher wirst. Und deshalb bleibt's eben dann manchmal, auch das ist ein Talent, du hast das Strategietalent, muss man sich bei dir eigentlich keine Sorgen machen. In dem Moment, wo du dich fürs Handeln entscheidest, wird es auf jeden Fall laufen. Es gibt eben diesen Übergang aus, ne, konzeptionell zu denken, da drin alle Möglichkeiten zu haben, das im Kopf zu genießen, die Party im Kopf eben doch alleine zu haben und das ganz gut zu finden. Da gibt's eben so diese manchmal Ladehemmung, dann zu sagen, so, und jetzt gehe ich eben in die Sichtbarkeit, in die Verbindung, ins Commitment, in die Auseinandersetzung, ne, so. Wo dann natürlich Flucht nicht mehr immer möglich ist, ne? Und das ist dann die neue Herausforderung.
Ja, ich finde es sehr spannend, denn die introvertierte Analytikerin, das hätte ich jetzt selber von mir nicht gedacht. Also es ist, genau. Das.
Aber wie fühlt sich's denn an?
Gut. Vollkommen nachvollziehbar.
Also es ist jetzt nicht, dass ich dir hier irgendein Label aufdrücken will, sondern ne, so, das ist ja etwas, was du in den Testverfahren angekreuzt hast. Und dann ist es natürlich trotzdem wichtig, nochmal für sich zu überprüfen, okay, ist das so? Ich glaube, es wird schon so sein, dass du in deinem Leben Momente kennst, in denen du dich eher zurückziehst, als dass du dann jetzt, sagen wir mal, in den Frontalangriff gehst oder vielleicht auch manche Herausforderungen auf zwischenmenschlicher Ebene dann lieber auch.
Ja, also eine lustige Geschichte dazu, die habe ich dir, glaube ich, im Vorgespräch schon. Ich bin ja, als ich gekündigt habe, hatte ich ja nichts Neues. Also ich wusste nur, ich will das nicht mehr machen. Und dann bin ich ja nach Bali geflogen und da habe ich genau das gemacht. Ich konnte mit niemandem sprechen. Also ich war irgendwie nicht in der Lage, mit Menschen zu sprechen. Aber ich habe mich am zweiten Tag in die Coworking Space eingemietet und Konzepte geschrieben. Wie du. Also von dem her kann ich das.
Und Introversion belegen. Heißt ja nicht, man spricht nicht gerne, sondern Introversion heißt, man spricht lieber eins zu eins. Es ist lieber, ne, man ist an Tiefe statt an Breite interessiert. Ja. Das kann man jetzt mal so ganz klar sagen. Und das heißt auch nicht, dass extravertierte Leute keinen Sinn für Tiefe hätten, sondern es geht eben für diese Ausprägung darum zu sagen, woher beziehe ich denn meine Kraft? Und das bedeutet, was mache ich denn eigentlich, wenn ich im Stress bin? Und eine Überforderung, eine Vereinnahmung, eine Fremdbestimmung ist eben für dein Profil Stress. Und da gibt es für dich eben einen inneren Rückzugsort, der die Sicherheit ausmacht. Und das ist ja genau dieser Zusammenhang zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Unabhängigkeit und innerer Sicherheit, den du balancierst. Und genau deshalb ist es eben gar nicht so einfach, jetzt zu sagen, ich gehe den Schritt ins Commitment. Und ich glaube, es wird für dich eben als analytischen Menschen einfacher, in dem Moment, wo du das alles mal durch die Ratio schicken kannst und diese Systeme und die Logik dahinter irgendwie besser nachvollziehen kannst, weil das dann etwas ist, auf das du Zugriff hast, was du willentlich steuern kannst, was dann eben wieder in deiner Kontrolle liegt. Und ich hoffe, dass das für dich jetzt auf jeden Fall schon mal so einen inneren Schritt gemacht hat.
Absolut. Wie gesagt, es ist sehr geordnet.
Wie geht's dir denn jetzt? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Gibt es Fragen?
Nee, Fragen nicht. Also, wie es mir geht, mir geht's sehr gut. Und es ist auch schön natürlich zu merken, dass die Gedanken, die ich mir schon gemacht habe, wohl in die richtige Richtung gehen. Und dass sie eben mit den Hypothesen auch belegt sind. Also das ist für mich ist ja war das ja jetzt nichts, was ich geplant habe. Es war ja nichts, was ich mir ganz klar überlegt habe, sondern es kam einfach. Und es ist schön zu sehen, dass es Sinn macht. Sind wir wieder beim Sinn. Genau.
Wie ist denn das Gefühl gerade?
Entspannt. Mhm. Sehr entspannt.
Entspannt ist ein schönes Gefühl, weil das ja nicht viel Spannung und nicht viel Widerstand dann hat, ne?
Gar nicht.
Jetzt erinnere ich mich zurück an deine Erwartung oder deine Hoffnung. Hoffnung ist ja so ein schöneres Wort für Erwartung. Von Anfang dieser gemeinsamen Zeit hier. Hast du denn das Gefühl, dass das schon ein bisschen in die Leichtigkeit geht oder brauchst du dafür noch ein bisschen was? Also
auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es schon in der richtigen Richtung.
Was wirst du denn jetzt als nächstes machen, wenn du nach Hause kommst?
Also ich werde erstmal nichts anderes machen, weil wie gesagt, ein paar Sachen sind ja schon eingeleitet und wenn ich jetzt ein paar Gespräche geführt habe und dann werde ich einfach nochmal gucken, was es auf der organisatorischen Seite heißen würde und es dann wirklich auch nochmal, bin ja ein großer Fan von Zahlen auch, was es in Zahlen heißen würde und wie denn auch die Umsetzungsfähigkeit ist oder wie einfach auch Zeitpläne sind und das habe ich von Anfang an immer gemacht und ich bin ein großer Fan von alles mit Zahlen belegt zu haben, aber ich habe es eben lang nicht mehr gemacht. Wie gesagt,
das hat und das ist genau das Zeichen, ne? Für dieses innere, hey, es musste sich noch etwas anderes vorher angeschaut werden, es durfte noch was anderes an die Oberfläche geholt werden, um eben auch damit umgehen zu können, ne? Und das meinte ich ja, unsere Psyche ist schon intelligent, weil wenn du jetzt nur in die Vorbereitung gegangen wärst, dann hätte dich vielleicht irgendwann das Gefühl der Fremdbestimmung, der Überforderung, der zu großen Anforderungen, der Vereinnahmung, das hätte dich dann vielleicht irgendwann eingeholt. Und so hast du jetzt die Gelegenheit, das voneinander zu trennen innerlich, weißt du? Zu sagen, ah, okay, was gehört wohin? Und deshalb finde ich es total schön, dass du es so sagst, weil damit, ehrlich gesagt, würde ich dich jetzt gerne entlassen, zu sagen, lass mal das wirken, was auf so einer emotionalen, auf einer sehr identitätsnahen Ebene da gerade angestoßen wurde. Und mach den Raum jetzt dafür frei zu sagen, okay, und jetzt setze ich mich mal wieder hin und aktualisiere mal den Businessplan und mach da vielleicht auch mal so ein, zwei Szenarien, ne? Weil vielleicht geht das ja nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise, sondern vielleicht gibt's da ja auch mehrere Vorgehen und vielleicht gibt's da den Zusammenschluss in einem Netzwerk, wo jeder auch noch sein eigenes macht, ne? Wie so ein Atelier. Vielleicht gibt's aber auch einen unternehmerischen Zusammenschluss. Vielleicht gibt's aber auch nach diesem Termin, und das weiß man nicht, da wäre ich offen an deiner Stelle, vielleicht gibt's auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe das erstmal gar nicht aus der Hand, sondern ich delegiere noch mehr. Ja, ich gebe noch mehr ab von dem, was ich auf eigenen Schultern tragen würde, ohne unternehmerische Verantwortung sofort zu teilen. Aber ich glaube, diese Ordnung, die da jetzt ein bisschen hergestellt wurde, kann auf jeden Fall ein guter Startschuss sein, um jetzt dich auch unbelastet dieser Szenarienplanung nochmal zu widmen. Und das wäre etwas, was ich dir, wenn es für dich in Ordnung ist, als kleine Hausaufgabe mitgeben würde. In einem Coaching-Prozess würde man sich ja dann danach darüber austauschen, was da gut lief und was nicht und dann eben an diesen jetzt heute im Schnelldurchlauf angesprochenen Themen weiterarbeiten.
Ja, das werde ich auf jeden Fall. Und was auf jeden Fall auch schon da ist, ist die Motivation, jetzt den Weg zu gehen.
Wie schön.
Ja, finde ich auch.
Ich habe mir die Dirndl natürlich vorher auch schon angeschaut, wie du dir vorstellen kannst. Ich mag die sehr, weil jeder, der mich kennt und mich in diesen Videos hier sieht, weiß ja, dass ich jetzt nicht besonders ausgefallenen Modegeschmack habe. Meine Mutter hat früher mal zu mir gesagt, das einzig Coole an deiner Klamotte ist, die kannst du auch im Altersheim noch anziehen. Und von daher komm ich jetzt auf den Trichter, eben ja, vielleicht mich darum mal ein bisschen mehr zu kümmern. Auf jeden Fall, mir haben sie sehr gut gefallen. Ich kann jedem nur empfehlen, mal auf deine Seite zu gehen. Vielen Dank, dass du dich heute hier so offen und vertrauensvoll geäußert hast und dass du extra hierher gekommen bist. Gibt es in diesem Moment noch irgendwas, was du brauchst, was ich für dich tun kann?
Nee. Also ich bin sehr zufrieden für, also um die Erkenntnisse.
Jetzt kann es losgehen.
Jetzt kann es losgehen.
Vielen Dank, Patricia.
Danke.